Ja, Jesus, es ist echt, echt gut zu wissen, dass du an unserer Seite bist. Es ist so gut zu wissen, Jesus, das ist so gut, dass ich dir sagen darf, du bist mein Freund. Es ist so gut, dass ich wissen darf, wo auch immer ich gerade stehe, was auch immer ich durchmache, was auch immer sich über mir, um mich herum aufbaut, du bist an meiner Seite. Und das ist das, was zählt. Und alles andere kommt danach und darf sich hinten anstellen. In Jesu Namen. Amen. Amen. Vielen Dank, liebe Band, fürs Begleiten, fürs Mithineinnehmen. Einen kräftigen Applaus für unsere Band. Ja, wir haben echt einen ganz besonderen Gottesdienst und ich habe mir längere Zeit überlegt, was für ein Thema gut wäre. Was würde zu dem passen, was wir heute machen? Und habe mich für etwas entschieden, was mich vor einer Zeit richtig bewegt hat. Und habe das heute mitgebracht. Das heißt, wenn du heute hier bist und sagst, wow, diesen besonderen Gottesdienst möchte ich unbedingt auch verstehen, und wenn Deutsch nicht deine Hauptsprache ist, sondern wenn du viel besser Englisch oder Russisch kannst, dann ist jetzt dein Moment. Du kannst gerne den QR-Code abfotografieren und gemeinsam mit mir durch die Predigt gehen. Ich habe ja schon ein paar Mal gesagt, wir sind dabei, ein Team aufzubauen, das auch mal Direktübersetzung stattfindet, aber wir sind da noch nicht angekommen, da bewegt sich noch nicht viel, deswegen helfen wir uns auf dem Weg dahin mit den Skripten. Ich hoffe, dass es euch hilft und euch gut tut. Nach dem Krieg hat ein Mann ein Buch geschrieben. Er wurde auf gegnerischem Gebiet abgeschossen und überlebte. Er hat viele schreckliche Jahre im Gefängnis verbracht. Sein Name ist Howard Rutledge. Nach Kriegsende wurde er entlassen und hat entschieden, dass er all das, was er da erlebt hat, die Gedanken, die er hatte, die Gefühle mit einem Buch zum Ausdruck bringen möchte. Und durch dieses Buch hat er einen intimen Einblick in seine innere Welt gegeben, wie es in dieser Zeit im Gefängnis war. Um das so emotional wie möglich weiterzugeben, habe ich mich entschieden, ich lese einfach einen Auszug aus diesem Buch. Das dauert nicht lange, 2 Minuten, 3 Minuten. Ich lade euch ein, einfach zuzuhören, was dieser Kriegsgefangene erlebt hat und wie er darüber schreibt. In diesen langen Zeiten des Wartens, in denen ich gezwungen war nachzudenken, konnte ich viel leichter das, was wirklich zählte, von Unwichtigem trennen. So hatte ich für gewöhnlich in der Vergangenheit an Sonntagen entweder gearbeitet oder Sport getrieben, aber keine Zeit dafür erübrigt, in die Kirche zu gehen. Jahrelang hatte meine Frau mich aufgefordert, die Familie in die Kirche zu begleiten, aber sie nörgelte niemals an mir herum und machte mir keine Vorwürfe, sie hoffte nur. Aber ich war zu beschäftigt gewesen, um 1 oder 2 Stunden pro Woche über die wirklich wichtigen Dinge im Leben nachzudenken. Nun aber, in Gefangenschaft, hörte und schmeckte ich den Tod überall um mich herum. Mein Hunger nach geistlicher Nahrung übertraf bald meinen Hunger nach einem Steak. Ich wollte gern mehr über das ewige Leben wissen. Jetzt wollte ich über Gott, Jesus und die Kirche reden, aber in diesem Gefängnis gab es in der Einzelhaft keinen Pfarrer, keinen Religionslehrer, keine Bibel, kein Gesangsbuch und auch keine Glaubensgemeinschaft um mich herum, um mich anzuleiten und mich zu unterstützen. Ich hatte die geistliche Seite meines Lebens völlig vernachlässigt und ich brauchte das Gefängnis, um zu begreifen, wie leer ein Leben ohne Gott ist. Hier sehen wir einen Mann, der beschreibt, wie er am Boden zerstört war. Wir sehen einen Mann, der vielleicht zum ersten Mal in seinem Leben einen Einblick gewonnen hat in seine innere Welt. Diese innere Welt könnten wir auf unterschiedlichste Art und Weise beschreiben. Ich würde gerne heute dazu sagen, mein innerer Garten. Ah, jetzt ergibt das auch Sinn, was Tobi am Anfang gefragt hat. Hat jeder von euch einen Garten? Und er meinte, jede Hand müsste sich melden. Ich lade euch heute dazu ein, euch auf diesen Begriff und auf diesen Gedanken einzulassen. Jeder von uns hat eine innere Welt, eine unsichtbare Welt. Und heute sehen wir sie als den inneren Garten. Rutledge bekam also einen Einblick in dahin, wie dieser Garten ausgesehen hat. Und was er dort vorgefunden hat, war Leere, nichts als Leere, Chaos, Durcheinander, Perspektivlosigkeit, Trostlosigkeit. Wie sehr hätte er sich gewünscht, dass er in diesem Garten eine Schatzkammer hätte, wohin er fliehen könnte in dieser schwierigen, herausfordernden Zeit. Wie sehr hätte er sich gewünscht, dass da Früchte da wären, die ihm Kraft geben würden, aber sein innerer Garten war nicht bestellt. Er hat nicht daran gearbeitet, es war verwildert, chaotisch und inhaltslos. Und dann gibt es da noch einen anderen Mann, der auch im Gefängnis war. Auch er hat eine schwierige Zeit im Gefängnis erlebt und auch er hat über diese Zeit im Gefängnis geschrieben in einem Buch. Wer war dieser zweite Mann? Er war einst ein gefeierter religiöser Führer. In seiner Religion hatte er echt Ansehen und war dabei, in höchste Kreise zu gelangen. Er arbeitete richtig krass an seiner Karriere. Von seinen Religionsführern wurde er dazu bevollmächtigt, eine neue Sekte zu verfolgen, die hieß Christen. Das waren Menschen, die plötzlich glaubten, Jesus Christus ist Gottes Sohn. Und unterwegs auf dieser Jagd, auf dieser Verfolgung, begegnet er dann dem Jesus persönlich, an den diese Menschen glaubten. Er hat ein übernatürliches Ereignis erlebt und hat verstanden, Jesus ist echt. Er ist wirklich Gottes Sohn. Und so wurde aus dem Verfolger ein Verfolgter. Er hat sein Leben komplett geändert. Er wurde zum Wanderprediger und hat angefangen, die Botschaft von diesem Jesus Christus weiterzugeben. Das hat sein ganzes Leben von nun an geprägt und deswegen war es nicht verwunderlich, dass in der damaligen Zeit so ein Mensch irgendwann im Gefängnis landen musste. Und auch aus dieser Zeit im Gefängnis schreibt dieser Mensch namens Apostel Paulus folgende Worte, während er auf seinen Prozess wartete, bei dem er damit gerechnet hat, hingerichtet zu werden. Das steht in einem anderen Buch geschrieben, in der Bibel, zweiter Brief an Timotheus, Kapitel 4, Verse 16 bis 18. Da heißt es, als ich das erste Mal vor Gericht stand und mich verteidigen musste, trat niemand für mich ein. Alle ließen mich im Stich. Also man könnte meinen, wow, jetzt wird es genauso heftig wie bei Howard Rutledge. Ja? Schwierige Situation, Paulus ist alleine, und jetzt schaut mal, was passiert. Möge es ihnen nicht angerechnet werden. Der Herr aber stand mir zur Seite und gab mir Kraft, so dass ich meinen Auftrag, seine Botschaft allen Völkern zu verkünden, auch bei dieser Gelegenheit in vollem Umfang erfüllen konnte. Und der Herr hat noch mehr getan. Er hat mich dem drohenden Tod entrissen. Er wird mich auch weiterhin vor jedem feindlichen Angriff retten und wird mich bewahren, bis ich in seinem himmlischen Reich bin. Ihm gebührt die Ehre für immer und ewig. Amen. Schaut mal, die gleiche Situation, aber zwei völlig unterschiedliche Reaktionen. Zwei völlig unterschiedliche Haltungen auf das, wie sie die Situation im Gefängnis erleben, obwohl sie ähnlich bedrohlich war. Die beiden Männer haben vieles gemeinsam. Sie begreifen in einer sehr schwierigen Zeit ihres Lebens oder verstehen, wie es in ihrem Inneren aussieht. Sie haben beide verstanden, dass der Glaube an Gott und die Art und Weise, wie mein Leben bestellt ist, eine große Rolle spielt, gerade in diesen Situationen. Der eine hatte sehr bedauert, dass er bisher keine Zeit für Gott hatte, dass er sich nicht so sehr um sein inneres Leben gekümmert hat. Er verspürte einen Hunger nach mehr von Gott, aber es gab keine Quelle, es war nichts, woraus er schöpfen konnte. Im Vergleich dazu sehen wir den anderen Mann, den Apostel Paulus, der viele Jahre seinen inneren Garten gepflegt hat, der ihn bestellt hat, der einen Schatz angesammelt hat, der einen Ort hatte, in der er sich vor der Hitze verstecken könnte, in der Kühle, im Schatten, in den schönen Pflanzen, wo er Frucht essen konnte, die ihm Kraft gegeben hat, Und gerade in dieser schwierigen Situation wird deutlich, wie gut, wie wichtig es ist, dass unsere innere Welt gut bearbeitet ist. Paulus war vorbereitet, Rutledge überhaupt nicht. Und so würde ich gerne einen Satz sagen. Ich mag ihn, ich habe ihn irgendwo mal gehört, habe ihn ausgeliehen, überarbeitet. Und er heißt, Krisen im Leben, oder zwei Sätze, Krisen im Leben werden kommen, ob wir wollen oder nicht. Deshalb brauchen wir einen geschützten Ort, wo wir innere Kraft und Reserven sammeln können, um Krisen zu bewältigen. Ich habe den Eindruck, dass viele Christen, die Jesus kennen, noch nicht so richtig da angekommen sind. Immer wieder höre ich, wie Menschen sagen, die an Jesus glauben, dass sie mit ihrer Beziehung und mit der Art und Weise, wie sie das mit Jesus leben, nicht zufrieden sind. Dass dieser Ort, dieser innere Garten, an dem sie bauen, nicht so aussieht, wie sie es sich wünschen würden. Und während ich mit diesen Menschen so spreche, seit Jahren tue ich das, habe ich mir eine ganz, ganz wichtige Frage gestellt, denn auch ich habe so etwas verspürt. Ich weiß nicht, wie es euch damit geht, aber gleich werde ich euch einladen und ihr könnt reagieren. Was mir auffällt, ist, dass es eine verfestigte Vorstellung gibt, wie man diesen inneren Garten bauen kann, wie man sich da investiert, wie man Zeit mit Gott verbringen soll, damit mein inneres Leben gestärkt ist und gute Reserven hat. Also in christlichen Kreisen sagt man dazu gerne stille Zeit. Ja, meine stille Zeit mit Gott. Und wenn jemand das ausspricht, dann meint er oft, es geht um Bibellesen, es geht um Beten, es geht um Stillsein, auf Gott hören. Manche führen ein Gebetstagebuch, machen sich Gedanken, wie war der gestrige Tag, reflektieren und verarbeiten das so. Immer wieder habe ich in Predigten gehört, wie wichtig das ist, diese stille Zeit, diese persönliche Zeit mit Gott. Und idealerweise ist es ganz früh morgens oder spät abends. Die meisten Prediger sagen eher, das muss ganz früh sein, weil das ist die Erstlingsfrucht, das Erste, was du Gott gibst. Das Erste, was du siehst, wenn du deine Augen öffnest, ist die Bibel, ein Wort aus der Bibel. Das erste Gedanke, den du hast morgens, ist Jesus. Das Erste, was du aussprichst, ist Gott. Und ganz ehrlich, ich habe Jahr für Jahr diese Predigten gehört, diese Menschen, die das so erleben. Und Jahr für Jahr wurde ich kleiner und kleiner und kleiner und habe immer schlechteres Gewissen gehabt, weil ich einfach nicht geschafft habe, weil es nicht meine Welt war. Und ich habe mich gequält, ich habe mich manchmal da hineingeprügelt. Ich habe tatsächlich 2 Tagebücher voll. Und ich habe, das ist 14 Jahre her, ich habe nie wieder da reingeschaut. Und ich weiß jetzt schon, wenn ich da reinschauen würde, jeder Tag sieht ähnlich aus, was ich da reinschreibe. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber während ich mich in dieser Phase befand, habe ich das Gefühl gehabt, ey, ich bin echt der Einzige, der so ist. Aber ich will immer ein ehrliches Leben führen. Meine Beziehung zu Gott muss eine ehrliche sein. Und ich habe gesagt, Gott, ich liebe dich doch. Warum schaffe ich das nicht? Wieso funktioniert das bei mir nicht? Bis dann ungefähr vor 14, 15 Jahren etwas passiert ist. Gott sei Dank. Ich habe ein Buch in die Hände bekommen, das heißt Mutig führen. Ich habe natürlich viele verschiedene Aufgaben in der Gemeinde gehabt, auch Führungsaufgaben. Deswegen habe ich angefangen, Bücher über Führung zu lesen. Und dort kam dann ein Kapitel, das habe ich dort überhaupt nicht erwartet. Ich dachte, da geht es nur um Werkzeuge, wie man genau leitet und wie man nicht leitet und so weiter. Und ein Kapitel dort hieß, der Zugang eines Leiters zu Gott. Oh, und die Überschrift hat mich angesprochen. Und dann habe ich angefangen zu lesen und mir sind die Tränen geflossen. Ich spürte, dass Gott endlich meine ganzen Fragen beantwortet, meine Zweifel auflöst. Ich habe dort etwa Folgendes gelesen. Jeder hat bestimmte Wege, persönliche Wege, auf denen er Jesus am besten begegnen und an ihm dranbleiben kann. Wir sind nicht alle gleich und wir brauchen kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn unser Zugangsweg zu Gott vielleicht ganz anders aussieht als der eines anderen. In diesem Buch führt der Autor verschiedene Zugangswege zu Gott auf, auf denen man Jesus begegnen und seinen inneren Garten bebauen kann. Zum Beispiel der beziehungsorientierte Zugang, der intellektuelle Zugang, der dienende Zugang, Zugang über Anbetung, Zugang über die Schöpfung, die Natur und so weiter. Ich werde heute nicht die Zugänge erklären. Das schaffe ich nicht. Mein Fokus heute ist, oder mein Herz, euch dazu einzuladen, zu bewegen, zu ermutigen, euren Zugangsweg zu finden und zu sagen, das ist in Ordnung. Wer trotzdem hören möchte, wie die 10 Zugangswege gehen, könnt ihr googeln, Elim Hannover, Zugangswege zu Gott. Wir haben da 2 Predigten dazu, eine Predigt von Pastor Johannes, eine Predigt von mir, wo wir über diese einzelnen Wege predigen. Und wisst ihr, damals, als wir darüber gepredigt haben, Menschen sind echt hüpfend vor Freude auf mich zugekommen. Endlich habe ich verstanden, dass ich normal bin, dass ich okay bin, dass es so in Ordnung ist. Ich persönlich, mein Weg zu Gott ist eher ein intellektueller und ein dienender. Du kannst mich in der Natur vergessen. Ich spüre gar nichts in der Natur. Ich finde auch Berge nicht schön. Das soll, sagt ein Pastor in Clausthal. Ja. Wenn du mich morgens dazu zwingst, eine halbe Stunde ruhig zu sein, vor dem Frühstück, vor meinem, ich werde richtig unangenehm. Das ist einfach nicht meine Welt. Meine Welt ist mein Weg, der Weg zu meinem Herzen führt in der Regel über meinen Kopf. Und das ist aber meins. Ich sage nicht, dass es richtig oder falsch ist. Wenn ich irgendeine Frage habe, an einem Thema arbeite und dann komme ich Gott näher, dann sage ich, Gott, hilf mir das zu verstehen. Ein Ding, in irgendeine Aussage in der Bibel, die mich herausfordert. Ich sage, Gott, ich brauche dich da. Und wenn ich dann beim Lesen oder auch mal beim Beten, wenn Gott meine Gehirnzellen dann, die irgendwie nicht funktionieren, miteinander verbindet und es auf einmal Klick macht und mir ein Licht aufgeht, dann fühle ich mich Gott so nah, wahrscheinlich wie Allah im Lobpreis. Oh. Und beides ist in Ordnung. Ich mag Lobpreis, ich singe gerne, das vereint uns. Aber Lobpreis ist nicht mein Weg, um Gott ganz besonders zu spüren. Und es hat gedauert, bis ich mir das eingestehen konnte. Ich möchte dich heute dazu einladen, deinen Weg zu Gott zu finden und es dir zu erlauben, es so zu tun. Es gibt Menschen, die haben einen dienenden Zugang zu Gott und sie erleben Gott ganz besonders, wenn sie mit Menschen unterwegs sind, wenn sie etwas für Menschen tun. Ja. Sie sind nach dem Dienst nicht müde, sondern aufgetankt. Und das ist in Ordnung. Und jetzt der letzte Teil der Predigt und ich komme so langsam auf das Ende zu. Jetzt geht's nur darum, wenn wir uns entschieden haben, uns auf den Weg zu machen, müssen wir uns bewusst machen, es gibt 2 Gärtner. Ich bin nicht der einzige Gärtner. Nicht nur ich arbeite an meinem Garten. Einerseits ist mir klar, wenn ich verstanden habe, was mein Zugangsweg zu Gott ist, mache ich mich auf den Weg. Und ich fange an, daran zu arbeiten. Und gleichzeitig, ich persönlich stehe immer in Gefahr. Ich bin so ein Typ, wie ich sage, gib mir eine Aufgabe und ich hau das Ding, zieh das Ding durch, ich hau rein, ich streng mich an, ich schaff das. Ne? Aber auch hier musste ich irgendwann mal verstehen, an den Punkt kommen, dass ich alleine meinen inneren Garten nicht bestellt kriege. Ich brauche einen Designer, ich brauche einen Gärtnermeister, ich brauche einen, der sich mit der Sache auskennt. Ich selbst schaffe das nicht. Ich brauche Gott an meiner Seite, denn Gott ist der eigentliche Gärtner und nicht sozusagen der Hilfsgärtner. Mit Gott gemeinsam kann ich mich auf die Suche machen, was ich denn für ein Typ bin, was mir wichtig ist, was mir fehlt, wie meine Zukunft aussehen soll, was die nächsten Schritte sind. Ich glaube, dass der innere Garten ein Ort ist, an dem sich der Geist Gottes für mich in ganz besonderer Weise entfaltet, meine Gedanken bewegt, mein Leben bereichert. Es ist ein Ort, an dem ich ermutigt werde, bestätigt werde, korrigiert werde, manchmal sanft zurechtgewiesen von Gott, aber in der Regel aufgebaut, gehalten, umarmt. Bei mir persönlich war es echt ein langer Weg. Ich habe viele Jahre gebraucht, da anzukommen. Und heute bin ich so dankbar, dass ich sagen darf, ich weiß, wer ich bin. Ich weiß, wie ich bin. Und ich weiß, dass mein Weg für Jesus in Ordnung ist. Und Tobi darf Tobi sein und Jessica darf Jessica sein. Und Cordula darf Cordula sein. Was wir aber alle gemeinsam haben, ist, wir brauchen diesen inneren Garten. Wir brauchen diesen Ort, wo unsere Schätze versteckt sind, unsere Energie, unsere Kraft. Jetzt ist ein guter Moment für dich, um mit Gott darüber zu sprechen. Vielleicht ist das der Startschuss in deinem Leben für eine völlig neue Perspektive und eine freudige Gartenarbeit. Als ich so diese Predigt ziemlich rund hatte, ist mir aufgefallen, Jesus, ich brauche noch eine Bibelstelle. Ich brauche noch eine Bestätigung. Eigentlich gehe ich ganz anders vor. Eigentlich habe ich erst eine Bibelstelle und daraus baue ich das alles. Ne? Und den Brief des Paulus, den wir gelesen haben, er geht in eine Richtung, aber ich wünsche mir den Gärtner. Ich wünsche mir einen Gärtner. So habe ich angefangen zu suchen in der Bibel. Und tatsächlich gibt es viele Stellen, vor allem im Alten Testament, an denen Gott als Gärtner beschrieben wird. Gärtner, der einen Weinberg gepflanzt hat. Und er kommt und schaut, wie läuft es denn da? Aber leider sind alle Bibelstellen, die haben so einen negativen Touch. Die zeigen eher, dass viele Menschen scheitern, wenn sie diesen Garten bebauen. Ich habe gesagt, ich bin damit nicht zufrieden, Jesus. Ich brauche dich. Ne? Mein Weg zu Jesus durch den Kopf. Ich habe gesagt, Jesus, da ist mehr. Dann habe ich etwas gefunden, was mir überhaupt nicht ähnlich sieht. Denn theologisch ist das gerade sehr, sehr gedehnt, was ich gleich sagen werde. Aber heute, jetzt zum Schluss, möchte ich keine Theologie weitergeben, sondern ich möchte dieses Bild gebrauchen. Als ich dieses Bild vor Augen hatte, das hat mir irgendwie so einen Frieden geschenkt. Da gab es so eine Situation ziemlich am Ende des Lebens von Jesus. Er wurde verhaftet, fälschlicherweise angeklagt, wurde hingerichtet und von guten Freunden wurde sein Körper entgegengenommen, es wurde gepflegt, vorbereitet und in ein Grab gelegt. Am nächsten Tag kam eine gute Freundin von ihm dazu, Maria von Magdala. Sie kam ans Grab und hat gesehen, das Grab ist leer. Der Stein ist weggewälzt. Jesus ist nicht da. Und sie war so verzweifelt. Selbst als Engel erschienen sind, war das für sie kein Trost. Es hat nicht ausgereicht. Und dann auf einmal erscheint ihr Jesus, der Auferstandene. Und schaut mal, was hier steht. Johannes, Evangelium, Kapitel 20, Vers 15. Warum weinst du, liebe Frau? Fragte er sie, Jesus. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn mir wieder. Maria, sagte Jesus, und da wandte sie sich um, erkannte ihn und rief, Rabuni. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber mir gefällt dieses Bild, Jesus als Gärtner. Ich habe keine Ahnung, warum Maria dachte, er sei der Gärtner. Vielleicht hat er so ausgesehen wie ein Gärtner. Und ich will keine Theologie darauf aufbauen. Ich hoffe, wir verstehen uns. Aber der Gedanke, der hier zwischen den Zeilen steht, dass Jesus durch seine Auferstehungskraft dir dabei helfen kann, Klarheit zu bekommen für dein Leben. Dass er als Gärtner, den man mit dem Gärtner verwechseln könnte, dich dabei unterstützen kann, dein Leben in Ordnung zu bringen. Durch das, was er getan hat. Durch seinen Tod am Kreuz. Heute ist das eine Einladung, Jesu an dich, gemeinsam an die Arbeit zu gehen, in diesem Garten. Und weißt du, was mir gefällt bei diesem Gedanken? Du musst dein Leben, deine Vergangenheit nicht vergessen, nicht ad acta legen. Jesus gebraucht das, wer du bist. deine Fehler, deine Herausforderungen, deine Schmerzen, deine Niederlagen, deine Verletzungen. All das, was in deinem Leben passiert ist, kann Jesus zu Dünger machen, auf dem etwas Gutes, Neues wächst. Und wir möchten heute diesen Blick nach vorne wagen, wenn wir über den Garten sprechen, über den inneren Garten. Es geht nicht darum, zu bereuen und zu bereuen, zu sagen, hätte ich bloß damals, warum habe ich das nicht, wieso habe ich das verpasst, sondern zu kommen zu Jesus und zu sagen, Jesus, hier bin ich, so wie ich bin, mit all den Dingen, die ich erlebt habe, die man mir angetan hat, die ich verbockt habe, mit dem, was passiert ist, hier bin ich, Jesus, und ich möchte meinen inneren Garten neu bestellen. Kannst du mir dabei helfen? Und ich habe so ein Bild vor Augen, wie Jesus nicht diese Beete anlegt, wie wir sie gerne haben in Deutschland, alles nur mit dem richtigen Abstand, 50 Zentimeter links, rechts, zack, sondern es ist ein schöner, wilder Garten mit einer natürlichen Schönheit, der geprägt ist von deinem Leben, von den Wegen, von den Dingen, die du bisher erlebt hast, der dein Garten ist, der nicht so aussieht wie der Garten des Nachbars. Und ich lade dich jetzt dazu ein, darf ich euch bitten, vielleicht die Augen zu schließen oder auf den Boden zu schauen, dass ihr einfach einen Moment für euch habt. Und wenn du heute hier bist und du sagst, ich fühle mich angesprochen, irgendwie habe ich bisher diesen Zugang zu Gott nicht gehabt oder ich habe mich darin nicht richtig gesehen oder mir hat das oder das gefehlt, aber ich habe jetzt verstanden, ich habe meinen Weg zu Gott und ich möchte mich auf den Weg machen und mit ihm gemeinsam gehen wir in meinen inneren Garten und bestellen ihn. Wir bebauen ihn, wir werden dran arbeiten. Ich möchte mich auf den Weg machen, weil damit ich weiß, dass ich in schwierigen Zeiten diesen Ort brauche, vor allem auch in schwierigen Zeiten, dass ich an den Ort zurückkehren muss, immer wieder, um Kraft zu schöpfen. Ich wünsche mir, dass meine innere Welt in Ordnung kommt. Und wenn du da bist und sagst, ich fühle mich da angesprochen, ich will mich auf den Weg machen, dann würde ich so gerne für dich beten von hier vorne. Und lade dich jetzt ein, einfach mir ein deutliches Handzeichen zu geben, dass du sagst, ja, ich bin es. Es ist ein Handzeichen für mich, für dich, für Gott, dass du einfach weißt, ja, ich mache mich auf den Weg. Bist du da? Danke für die. Danke, danke. Noch Leute, die sagen, ja, danke schön. Danke. Ich will dir Mut machen. Es geht nicht darum, jetzt irgendwie die Hände zu zählen oder so, sondern es geht darum, dass du dir selbst ein Zeichen gibst und du sagst, heute beginnt eine neue Phase in meinem Leben. Wenn du auch noch da bist und sagst, ja, ich fühle mich auch angesprochen, dann gib mir und dir gerne noch ein Zeichen. Ist noch jemand da? Ja, danke schön. Ich würde gerne beten und du bete bitte dein Gebet. Sprich das so aus, wie es dich bewegt. Okay? Jesus, danke dir, dass du so persönlich, so individuell bist. Danke, dass du uns nicht alle über einen Kamm scherst. Danke, dass du einlädst, dass wir mit unserer Persönlichkeit, mit unserem Charakter, mit unserem Lebenslauf zu dir kommen, wie wir sind. Und dass wir dort anfangen können. Danke, dass du nichts wegradierst, ausradierst, vergisst, sondern dass du sagst, du bist du, weil du all das erlebt hast, was du erlebt hast. Und das gehört zu dir. Danke, Jesus, dass wir diese Dinge mit dir bearbeiten dürfen. Unsere Erfolge, die guten Dinge, aber auch unsere Verletzungen und unsere Niederlagen. Herr, ich bete, dass jeder und jede, die heute hier sind, dass sie diesen Zugangsweg zu dir, der ihr Zugangsweg ist, dass sie ihn umarmen und feiern. Dass sie nicht bereuen, bedauern, wieso habe ich nicht den Weg und wieso erlebe ich dich hier nicht so, sondern dass sie sehen, wie gut und wie schön das ist, was sie haben. Und dass du dich darüber freust. Danke, Jesus. Hey, ich bete, dass wir in eine neue Phase kommen mit ganz viel Gartenarbeit. Ja, dass untereinander ein Austausch beginnt darüber, wie sie an ihrem Leben arbeiten, wie sie Dinge meistern, beheben. Danke dir, Jesus. Danke, dass du jetzt deinen Trost spendest, deinen Frieden, deinen Mut und dass heute viel neu gestartet wird. Ein neuer Weg, ein neuer Blick, neue Hoffnung und neue Perspektive in Jesu Namen. Amen. Und bevor wir das Gebet abschließen, ich erlaube es mir nicht, eine Predigt zu beenden, ohne diese Einladung auszusprechen. Wenn du heute da bist und sagst, das spricht mich irgendwie alles an, aber ich kenne das noch nicht so, dieser Jesus, von dem ihr da redet, dass er auch ein Gärtner ist und mit mir in meinem Leben arbeitet, ich kenne diesen Jesus nicht, aber ich würde ihn gerne kennenlernen, dann ist auch jetzt dein Moment. Ich möchte dir sagen, es ist ganz easy, ganz einfach. Du kannst heute sagen, Jesus, ich möchte gerne mit dir unterwegs sein. Ich will mehr von dir erfahren. Ich will dir begegnen und ich will, dass du mein Leben veränderst. Darf ich noch einmal bitten? Okay, jetzt ist schon ein bisschen Unruhe gekommen, aber kein Problem, kommt alle rein. Die Kinder gehören dazu, die sind wichtig. Ich möchte dich jetzt einladen, wenn du da bist, bleib gerne auf mir fokussiert. Wenn du da bist, darf ich die anderen bitten, nochmal die Augen zu schließen, kurz. Wenn du heute da bist und du sagst, ich will mich heute für Jesus entscheiden. Ich will ein Leben als Christ führen. Ich will Jesus begegnen und kennenlernen. Dann kannst du es heute tun. Und während die anderen die Augen geschlossen haben, kannst du gerne sagen, ja, ich bin es. Meld dich einfach, streck deine Hand aus. Wenn du heute da bist und sagst, ich will diesen Jesus kennenlernen, dann zeig mir gerne deine Hand. Ist heute jemand hier, der sagt, ja, das ist heute mein Tag? Ja, ich schaue mal gerne in die Reihen und warte. Okay. So. Dankeschön, dass du dir Gedanken darüber gemacht hast. Also es hat sich niemand gemeldet. Wenn du noch nicht sicher bist oder noch Fragen hast, dann lade ich dich ein, komm gerne am Ende vom Gottesdienst auf mich zu und wir beten gerne miteinander. Ich kann dir deine Fragen beantworten und wünsche dir, dass du diesen Raum als jemand verlässt, der Jesus kennt. In Jesu Namen. Amen.